Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen wieder zurück zum Lukasevangelium und hören aus dem 7. Kapitel die Verse 18 bis 23. Lukas Kapitel 7, 18 bis 23. Und die Jünger des Johannes verkündeten ihm das alles, und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Amen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Unter meinen Büchern befindet sich eins mit dem Titel Angefochtene Gottesknechte in der Seelsorge Gottes. Da geht es also um einen Mose beispielsweise oder auch um Paulus im Neuen Testament. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach Johannes dem Täufer, aber leider vergeblich. Warum er hier fehlt in diesem Buch, weiß ich nicht, aber er lässt sich gut einreihen bei denen, die erstens Gottesknechte waren und zweitens Angefochtene und drittens sich in der Seelsorge Gottes befanden. Johannes der Täufer ist eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der Heiligen Schrift. Jesus sagt von ihm: Unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Und umso erstaunlicher ist es, dass dieser Mann in eine große innere Anfechtung geriet, in eine schwere Depression, so könnte man sagen. Bevor wir uns gleich mit dem Wesen und auch mit der Ursache dieser Depression befassen, auch mit der göttlichen Hilfe, die Johannes dem Täufer zuteil geworden ist, wollen wir einmal schlaglichartig beleuchten, worin die Größe dieses Mannes bestand. Zunächst einmal berichtet uns das Wort Gottes, dass er erfüllt war von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist. Wir lesen das in Lukas Kapitel 1, Vers 5. Das konnte man von keinem seiner Zeitgenossen behaupten, auch nicht von irgendeinem Menschen, der vor ihm lebte oder nach ihm lebte. Er ist also der einzige Mensch, der einzige sündige Mensch. Unser Herr Jesus war Mensch und Gott zugleich und von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber Johannes der Täufer war der einzige sündige Mensch, also ein Mensch wie wir, der vom Mutterleib an erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Da empfängt ein Mensch bei der Wiedergeburt, bei der Neugeburt, den Heiligen Geist. Johannes hatte den Heiligen Geist von Mutterleib an. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Er trat auf im Geiste des Elia und bereitete das Kommen des Messias vor, also unseres Herrn Jesus. Jesus sagt von ihm: Dieser ist es, von dem geschrieben steht, Maleachi, Kapitel 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Also er war der Wegbereiter unseres Herrn Jesus, der Wegbereiter des Messias. Er kannte seine Grenzen, er wusste, wer er nicht war, als die Pharisäer und Schriftgelehrten Boten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du denn nun eigentlich? Denn Johannes der Täufer hatte wirklich auch dafür gesorgt, dass er in der Öffentlichkeit bekannt geworden war durch seine Verkündigung, durch seine Predigten. Alle waren auf ihn aufmerksam geworden. Wer bist du denn nun eigentlich? Da antwortete er mit klaren Worten, ich bin nicht der Christus. Das heißt also, ich bin nicht der Messias. Manche dachten, er sei es, aber er stellt die Dinge klar. Ich bin es nicht. Was war er? Was konnte er von sich sagen? Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Ein Wort aus dem Propheten Jesaja, ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Also er kannte seine Grenze, er konnte sagen, was er nicht war, und er konnte auf der anderen Seite sagen, was er war. Auch wichtig für uns, dass wir unsere Grenzen kennen, dass wir wissen, wer wir nicht sind, dass wir wissen, welche Gaben und Begabungen wir nicht haben, und auf der anderen Seite, dass wir aber sagen können, wer wir sind. Wie der Apostel Paulus es sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, nämlich ein Apostel, berufen nach dem Willen Gottes und ein Mann, der im Dienst für seinen Herrn und Heiland Jesus Christus in großem Segen gewirkt hat. Also das müssen wir eben auch und können wir von Johannes dem Täufer sagen. Er war ein äußerst demütiger Mann, eine wunderbare Charaktereigenschaft, die wir bei ihm beobachten können. Eine der wichtigsten Charaktereigenschaften im Reiche Gottes. Das Kleinod, so hat es jemand genannt, das Kleinod der Gläubigen, die Demut. Gott widersteht den Hoffärtigen, den Hochmütigen, den stolzen Menschen, aber er gibt den Demütigen Gnade. Wobei wir sagen müssen, dass Demut an sich schon eine Wirkung der Gnade Gottes ist in Christus Jesus. Ein demütiger Mann, der sagen konnte, ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Die Schuhriemen des Herrn Jesus. Und wir lesen einmal im Johannesevangelium Kapitel 3 einige Verse, die deutlich machen, dass Johannes sich selbst nicht in den Vordergrund stellte, sich nicht in den Mittelpunkt stellte, sondern für ihn war Jesus, der Messias, der Wichtige, der allein Entscheidende, auf den es ankam. Da lesen wir Johannes Kapitel 3 von Vers 22 an. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Johannes aber taufte auch noch in Änon, nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser, und sie kamen und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung, und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Meister, der bei dir war, jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft. Und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Hier wird also so ein wenig Eifersucht bei den Jüngern des Johannes deutlich. Johannes antwortet mit klaren Worten, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Das heißt, es geht nicht um mich. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der Freund des Bräutigams, das war der, der dem Bräutigam die Braut zuführte. Er hatte eine ganz wichtige Aufgabe zu erfüllen, aber in dem Augenblick, wo die Stimme des Bräutigams zu hören war, da trat dieser Freund des Bräutigams in den Hintergrund. Es ging ja nicht um den Freund des Bräutigams, sondern es ging um den Bräutigam selbst. Das ist ein Bild, das Johannes der Täufer hier aufgreift ein messianisches Bild, so möchte man sagen. Und er will damit deutlich machen, es geht nicht um mich, ich bin der Freund des Bräutigams. Ich trete mehr und mehr in den Hintergrund. Es geht um den Bräutigam selbst, es geht um den Messias, es geht um Jesus. Um niemand anderen. Das ist ganz entscheidend und macht hier deutlich, welch eine demütige Gesinnung dieser Mann gehabt hat. Auch später bei der Taufe, Jesus sagt er, ich habe es wohl nötig, von dir getauft zu werden, aber nicht umgekehrt. Also Johannes der Täufer war ein sehr, sehr demütiger Mann, der sich auf der einen Seite seiner Berufung, seiner Begabung bewusst war, auf der anderen Seite den Herrn Jesus Christus ins Zentrum stellte, in den Mittelpunkt. Und er kannte keine Menschenfurcht, ihr Lieben. Das ist etwas, wovon wir immer wieder geplagt werden. Nicht nur Verkündiger des Evangeliums, sondern auch alle anderen haben immer wieder mit dieser schrecklichen Menschenfurcht zu tun. Und da lesen wir im Matthäus-Evangelium, was dieser Mann den Pharisäern und Schriftgelehrten zu sagen hatte, die es nicht für nötig hielten, sich seiner Taufe zu unterziehen. Diese Taufe war eine sehr demütigende Angelegenheit, es war eine Proselytentaufe. Das heißt also, jemand, der zu dieser Taufe kam, die Johannes praktizierte, bekannte damit, ich bin nicht besser als die Heiden. Und das bedeutete für einen Juden etwas. Das war eine arge Demütigung. Und dieser Demütigung wollten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht unterziehen. Da lesen wir hier im Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, in den Versen 5 bis 8. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Sie gaben also zu, dass sie Sünder waren, nicht besser als die Heiden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Kehrt um von euren bösen Wegen. Er nennt sie Schlangenbrut. Sie waren ja stolz auf ihre Abstammung. Wir sind Abrahams Kinder. Wir haben Gott zum Vater. Und Johannes der Täufer sagt zu ihnen, ihr seid eine Schlangenbrut. Ihr stammt von der altbösen Schlange ab, vom Satan. Das ist genau das, was Jesus ihnen dann später auch zu sagen hatte. Wir sehen also, Johannes der Täufer war frei von jeglicher Menschenfurcht. Er sagte den Leuten das, was sie nach dem Willen Gottes hören mussten. Und das ist wichtig auch für uns in unserer Zeit, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern den Menschen, wenn auch in Liebe, um sie zu gewinnen, das sagen, was nach dem Willen Gottes dran ist. Dass wir nicht mit den Wahrheiten der Heiligen Schrift hinterm Berg halten aus Menschenfurcht, weil wir Angst haben wegen der Reaktionen der anderen. Das ist also ein herausragendes Merkmal bei Johannes dem Täufer und das wurde ihm dann schließlich auch zum Verhängnis. Denn er scheute sich nicht, auch Herodes das zu sagen, was für ihn dran war. Wir lesen das im Markus-Evangelium. Wir wollen das einmal hören. Im 6. Kapitel, in den Versen 17 und 18, denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Es ist nicht recht. Nach 3. Mose 20, 21 und Johannes der Täufer war zu Hause im Alten Testament in seiner Bibel. Nach 3. Mose 20, 21 fiel das Vorgehen des Herodes Antipas unter den Tatbestand der Blutschande. Und darauf macht Johannes der Täufer ihn aufmerksam. Und daraufhin ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen. Das heißt also, Johannes der Täufer ließ sich nicht beirren in der Verkündigung des Wortes Gottes, er schreckte nicht vor irgendwelchen bitteren Konsequenzen für sein Leben zurück. Er war frei von aller Menschenfurcht und auch von aller Leidensscheu. Das gehört ja immer zusammen, ja? Wir sind ja alle von Natur aus leidensscheue Leute. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle Probleme damit haben, dass niemand unter uns sich danach sehnt, in irgendein Leiden hineinzukommen, in irgendwelche Nöte. Und damit müssen wir uns nun auch im Blick auf die Zukunft mehr und mehr befassen. Die Zukunft wird für die Gemeinde Jesu nicht rosig sein, im Gegenteil. Sie wird mehr und mehr Probleme und Leiden mit sich bringen. Viele haben jetzt schon in dieser Zeit daran einen gehörigen Anteil. Also wir haben hier einen Mann vor uns, der in jeder Hinsicht tadellos lebte vor Gott und seinem Auftrag gerecht wurde. Er lag nun im Gefängnis in der Burgfestung Machaerus im südlichen Peräa, östlich vom Toten Meere. Dort im Gefängnis, da wird nun, und darum geht es hier in diesem Abschnitt, dieser Mann Gottes von einer schweren Anfechtung heimgesucht. Das Wort Anfechtung kann man auch übersetzen mit Versuchung. Was bedeutet das eigentlich? Wenn wir irgendetwas anfechten, dann stellen wir etwas in Frage. Wenn jemand eine Behauptung aufstellt und wir fechten dieser Behauptung an, dann stellen wir diese Behauptung in Frage und behaupten vielleicht auch das Gegenteil davon. Zumindest wird sie in Frage gestellt. Der erste, der eine Anfechtung praktiziert hat, das war Satan im Garten Eden, die Schlange. Sie focht die Worte Gottes an, sollte Gott gesagt haben. Das ist Anfechtung. Also immer dann, wenn jemand, der im Glauben an Gottes Wort seinen Weg geht, immer dann, wenn er in Frage gestellt wird, im Blick auf seine Glaubensgewissheit, im Blick auf das Wort Gottes, dann wird er angefochten. Und das ist eine schlimme Sache. Das finden wir hier bei Johannes dem Täufer in dieser Situation, als er sich im Gefängnis befand. Und wir sehen, wie ihm geholfen wird. Es ist im Grunde genommen nicht das äußere Leiden, was ihm so zu schaffen macht, sondern es ist mehr die innere Not. Dieses Innere in seinem Glauben, in dem, was er bisher verkündigt hat, in Frage gestellt zu werden. Das war das große Problem hier bei Johannes dem Täufer. Wie er getröstet worden ist, so dürfen auch wir in mancherlei Anfechtungen, denen wir ausgesetzt sind, immer wieder aufs Neue getröstet werden. Und Jakobus spricht davon, dass es mannigfaltige Anfechtungen sind, Versuchungen, Infragestellungen unseres Glaubens. Also auf mannigfaltige Art, wörtlich heißt es da, bunte Anfechtungen. In ganz verschiedener Weise, Art und Weise werden Gottes Kinder immer wieder angefochten in ihrem Glaubensleben. Und das sind ganz, ganz bittere Erfahrungen. Da geht's also in die Tiefe. Es gibt Depressionen, die sind seelischer Art, rein seelischer Art. Und es gibt geistliche Depressionen. Nun, auch bei den seelischen Depressionen macht man viele Unterschiede. Gibt es auch viele Unterschiede und viele Ursachen, aber hier geht es um eine geistliche Depression und das gehört für ein Kind Gottes immer zum Schlimmsten. Wenn also unser Glaube in Frage gestellt wird, wenn das Fundament, auf dem wir stehen, ins Wanken gerät, das ist das Schlimmste für ein Gotteskind. Bist du überhaupt ein Gotteskind? Wie ist es mit deinen Sünden? Du behauptest, du hättest Vergebung deiner Sünden. Aber schau dir doch dein Leben an. Da ist so vieles immer noch nicht in Ordnung. Wie kannst du da von Vergebung deiner Sünden sprechen? Es gibt also viele, viele Arten von Anfechtungen, denen ein Gotteskind ausgesetzt ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir dann in der Seelsorge unseres Herrn Jesus Christus neu gestärkt, getröstet und unseres Heils vergewissert werden. Wir wollen uns nun über diese innere Not ein wenig Gedanken machen, über die Ursache seiner Not nachdenken. Also bisher hatte es für Johannes den Täufer kaum einen Zweifel daran gegeben, oder um es besser so zu formulieren, keinen Zweifel daran gegeben, dass Jesus der Messias war. Wir haben gerade schon davon etwas gehört aus dem Johannesevangelium, und dort lesen wir auch dieses herrliche Wort, dass er ausspricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Er weist also auf Jesus hin und ist sich absolut gewiss, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Ein klares Zeugnis für unseren Herrn Jesus als den Messias und als den, der uns dann später am Kreuz mit Gott durch sein Blut versöhnt hat. Und da fragen wir uns, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass Johannes der Täufer jetzt ins Schleudern gerät? Dass er jetzt plötzlich nicht mehr weiß, wer dieser Jesus ist? Er hat gehört von den großen Taten, man hat es ihm verkündigt, man hat es ihm überbracht von Seiten der Jünger. Ist das geschehen, was Jesus getan hatte? Wir lesen, dass er kurz zuvor den Jüngling zu Nein aus den Toten auferweckt hat. Davor lesen wir im Lukas-Evangelium etwas über den Hauptmann von Kapernaum, dessen Knecht er gesund gemacht hat. Wir lesen so manches, und das wurde Johannes dem Täufer auch übermittelt. Und jetzt in dieser Situation im Gefängnis, wo er von diesen wunderbaren Segnungen hörte, die durch Jesus über die Menschen in Israel gekommen waren, und nicht nur aus Israel, sondern wir denken an den Hauptmann von Kapernaum, der ja ein Heide war. Als er nun davon hörte, gerät sein Glaube und seine Erkenntnis ins Wanken. Ist er es denn wirklich? Wie kommt das? Wie ist das möglich? Nun, er kannte sich aus, wie wir schon sagten, im Alten Testament, in seiner Bibel. Und da stand im Blick auf das Kommen des Messias nicht nur etwas an den verschiedenen Stellen von den Segnungen, die der Messias mitbringen würde und schenken würde, wenn er kommen würde, sondern es stand auch etwas über das Gericht Gottes, über die Feinde Gottes. Und das ist nun eine ganz entscheidende Aussage im Alten Testament. Immer wieder, wenn von den Segnungen des messianischen Reiches die Rede ist, ist auch vom Gericht über die Feinde Gottes die Rede. Und jetzt ist uns allen klar, worin die Anfechtung bestand, von der Johannes der Täufer geplagt wurde. Er hörte von den Segnungen, aber er hörte nichts vom Gericht. Und er selbst, als Mann Gottes, saß im Gefängnis. Herodes saß immer noch auf dem Thron, dieser gottlose Mann. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten trieben immer noch ihr Unwesen, waren selbstgerecht und dachten nicht daran, Buße zu tun, ihre Sünden zu bekennen, um Vergebung zu bitten. Das heißt also, die äußere Situation, speziell auch für ihn selbst dort im Gefängnis, aber überhaupt für das Volk Israel, war immer noch dieselbe. Konnte dann dieser Jesus tatsächlich der Messias sein? Das war die Frage, die jetzt in seinem Herzen aufbrach. Das war die große Anfechtung. Also halten wir das noch einmal fest. Auf der einen Seite war er sich absolut gewiss, das ist der Messias, und auf der anderen Seite, wie stimmt denn das überein mit den Aussagen des Alten Testamentes? Das war die geistliche Anfechtung, von der Johannes der Täufer hier geplagt wurde. Und das ist auch für uns immer wieder das Schlimmste. Wenn das, was wir erfahren, was wir erleben, scheinbar dem widerspricht, was Gottes Wort sagt. Luther hat immer gerne vom Widerspiel gesprochen. Damit hat er genau das gemeint. Du hast also eine Verheißung in der Heiligen Schrift, du hast bestimmte Aussagen in der Heiligen Schrift und du weißt, so und so müsste es eigentlich jetzt laufen. Und jetzt erlebst du das genaue Gegenteil von dem, was verheißen ist, was die Schrift sagt. Das heißt also, wie Luther das formuliert hat, das Widerspiel. Das genaue Gegenteil von dem, was die Schrift sagt. Und das sind dann schwere, schwere Anfechtungen für unseren Glauben. Was stimmt denn nun? Das, was ich im Augenblick vor Augen habe, was ich sehe, was ich erfahre? Oder stimmt das, was die Schrift sagt? Was stimmt? Nur nach dem, was die Schrift sagt, stimmt beides. Da haben wir einmal die sichtbare Realität, die Bibel ja nicht verschweigt. Sonst würde sie nicht so oft vom Ausharren sprechen, vom Glauben halten. Und da haben wir auf der anderen Seite die klaren Verheißungen, die Gott gibt, die er zu seiner Zeit erfüllen wird. Das war übrigens auch die große Not im Leben des Propheten Habakuk. Habakuk hatte große Probleme damit, dass Gott sein Volk Israel, das sicherlich die Züchtigung Gottes verdient hatte, nun durch ein noch gottloseres Volk, nämlich durch die Babylonier, strafen ließ. Das konnte er nicht auf einen Nenner bringen. Das konnte er nicht zusammenbringen. Und nun wartete er auf eine Antwort Gottes. Ich stelle mich auf die Warte, so sagt er, wie ein Wächter auf dem Wachturm und hält Ausschau nach einer Antwort Gottes. Also diese Art von Anfechtungen finden wir immer wieder in der Bibel, auch im Psalm 73 bei Asaf, den es so sehr befremdete, dass es den Gottlosen so gut ging. Er selbst steckte drin in tiefer Not. Meine Anfechtungen, meine Nöte sind alle Morgen neu und den Gottlosen geht es so gut. Wie passt das zusammen? Gott hat doch versprochen, seine Kinder zu segnen. Es sollte doch den Gottesfürchtigen gut gehen und den Gottlosen sollte es schlecht gehen. Wie passt das zusammen? Das sind diese schlimmen Anfechtungen, denen Gotteskinder immer wieder ausgesetzt sind. Und unsere Glaubensväter haben viel darüber geredet, ihr Lieben. Das sind Dinge, über die man heute wenig hört. Warum? Weil das Glaubensleben der Einzelnen so oberflächlich ist. Man weiß oft gar nichts von diesen tiefen Anfechtungen, in denen ein Johannes der Täufer steckte. Und in denen auch immer wieder andere Gottesmänner und Gottesfrauen gesteckt haben und noch stecken. Man weiß oft gar nichts davon, weil das Glaubensleben so an der Oberfläche dahin plätschert. Und darum will man auch gar nicht viel davon hören. Von Freude hört man gerne etwas, ja? Und über Liebe predigt man auch gerne und hört man auch gerne etwas. Aber das ist ein sehr, sehr unbequemes Thema. Aber für den, der diese Anfechtungen kennt aus eigener Erfahrung und der vielleicht im Augenblick tief da drin steckt, gibt es keinen größeren Trost als das, was wir hier aus diesem Abschnitt lernen können. Denn wenn wir davon geplagt werden, dürfen wir uns in die Seelsorge unseres Herrn Jesus hineinbegeben. Und ich habe in den letzten Wochen manches Mal gesagt, Herr Jesus, ich komme jetzt in deine Seelsorge. Du bist mein Seelsorger. Jetzt komme ich mit meiner ganzen Not zu dir. Du weißt ja, wie es in meinem Innersten aussieht. Du weißt, wie ich gequält werde an bestimmten Stellen. Du weißt um die große Not in meinem Herzen, um diesen Zwiespalt, um dieses Hin- und Hergerissensein, einmal Sieg und einmal Niederlage. Du weißt doch um diese Dinge. Ich darf damit zu dir kommen. Jetzt spreche ich diese Dinge vor dir aus. Und darf dich darum bitten, dass du mir immer wieder Licht schenkst. Licht schenkst von oben. Damit ist gemeint Licht durch das Wort Gottes. Und genau das ist es, was Johannes der Täufer hier tat. Er ging mit seiner Not zu Jesus. Er selbst konnte sich ja nicht auf den Weg machen, also sandte er seine Jünger zu Jesus hin. Mit dieser Frage, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Du tust große Dinge, du tust die Dinge, die vom Messias geweissagt werden im Alten Testament, aber wie steht es mit dem Gericht? Es bleibt ja alles beim Alten. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Bist du wirklich der Christus, der Messias, oder sollen wir auf einen anderen warten? Genau mit dieser Frage schickt er seine Leute zu Jesus. Er begibt sich also in die Seelsorge unseres Herrn Jesus Christus. Darum auch hier die Überschrift über dieses Buch, von dem ich eingangs sprach, angefochtene Gottesknechte in der Seelsorge Gottes. Dass wir zu ihm kommen dürfen mit unserer Not. Dass wir ihm das ausbreiten dürfen, dass wir seine Wege nicht verstehen mit uns. Gottes Wege sind für uns oftmals sehr, sehr rätselhaft. Sie sind uns so fremd von Natur aus. Sie sind natürlich in den Augen der Welt töricht. Die Wege Gottes sind in den Augen der Welt ihr Wege. Wir schauen uns das mal kurz an im 2. Mosebuch, Kapitel 14. Ich lese einmal die ersten drei Verse, da wird uns das deutlich. Also die Welt, damit meine ich die Menschen, die Christus nicht kennen, wissen mit den Wegen Gottes überhaupt nichts anzufangen. Die Wege Gottes sind in ihren Augen total verkehrt. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pihahirot zwischen Migdol und dem Meer vor Baal Zephon, diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Klare Anweisung von Gott für sein Volk. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Das heißt, er wird die Wege Gottes missverstehen. Und die Welt kann nicht anders. Sie muss die Wege Gottes immer missverstehen und als ihr Wege, als falsche Wege ansehen. Deshalb sind wir auch als Gemeinde Jesu in dieser Welt verachtet. Wir sind Toren in den Augen der Welt. Man kann mit dem Wort Gottes nichts anfangen. Und wir selbst haben ja diese Art immer noch an uns und haben damit zu tun. Und deshalb haben wir Probleme. Und die Wege Gottes, die er mit uns geht, erscheinen uns rätselhaft und fremd. Und manchmal so, dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. So meinen wir zumindest. Der Mensch stößt sich also von Natur aus an den Wegen Gottes. Und darum sagt der Herr Jesus hier später oder lässt Johannes dem Täufer ausrichten: Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir, wer sich nicht an meinen Wegen stößt. Das ist damit gemeint. Das sind selige Menschen. Wir werden gleich nochmal kurz darauf zurückkommen. So, dann dürfen wir also zu ihm kommen. Mit unserem Unverständnis. So ist es mit der Kreuzesbotschaft an sich, eine Botschaft, die wir von Haus aus nicht verstehen können, die so total fremd ist. Meine Wege sind nicht eure Wege. Ein gekreuzigter Messias für das Volk der Juden, völlig unvorstellbar und auch für unser eigenes Herz ein Ärgernis, ein Anstoß. Das ist also der tiefste Grund der Anfechtung gewesen bei Johannes dem Täufer, um es noch einmal zu unterstreichen. Gottes Denken stimmte mit seinem Denken nicht überein. Und das ist auch für dich und für mich immer wieder eine große Anfechtung und Not. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man wächst darin und man wächst daran, an diesen Anfechtungen. Anfechtungen lassen aufs Wort merken, auf das Wort Gottes. Hin zu Jesus, hin zu seinem Wort, oder aber man scheitert. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Ich werde gerade daran erinnert, dass es ein Buch gab mit dem Titel Auf dem Friedhof der Gestrandeten. Es gibt Menschen, die stranden. Ob ihr Glaube wirklich echt war, ist eine andere Frage. Und wir gehen davon aus, dass in solchen Zeiten der Sichtung und der Anfechtung offenbar wird, was wirklich echt ist und was nicht echt ist. Es gibt Menschen auf der anderen Seite, die leiden zwar sehr in diesen Nöten, wie auch Johannes der Täufer, aber sie kommen dann doch weiter in ihrem geistlichen Leben. Worin besteht nun die Hilfe? Wir haben es im Grunde genommen schon vorweggenommen. Die Hilfe besteht darin, dass wir aufmerksam werden ganz neu auf Gottes Wort. Was sagt eigentlich Gottes Wort? Wir brauchen Licht von oben durch Gottes Wort. Und so lässt unser Herr Jesus Christus Johannes dem Täufer sagen, verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Das heißt, erinnert ihn noch einmal daran, was er selbst bezeugt hat und was jetzt überall kund ist, dass ich nämlich der bin, der die messianischen Weissagungen des Alten Testamentes erfüllt. Und hier wird ganz besonders gedacht auch an das Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 35. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Diese Zeit ist jetzt erfüllt, lässt Jesus Johannes dem Täufer sagen. Erinnere dich daran. Er kommt also mit dem Wort Gottes. Und das ist die entscheidende Hilfe auch immer wieder für uns, ihr Lieben. Hin zum Wort Gottes. Zum geschriebenen Wort. Was steht denn eigentlich geschrieben? Und wenn wir dann wieder Licht bekommen durch die Wirkung des Heiligen Geistes anhand des Wortes Gottes, dann kehrt auch wieder Friede und Ruhe ein bei uns. Dann kommen wir wieder zur Ruhe und dann geschieht das, dass wir wieder festen Boden unter unsere Füße bekommen. So ist es dem Asaf ergangen im Psalm 73, als ich ging ins Heiligtum. Ja? Das heißt also in die Gegenwart Gottes. Für uns bedeutet das, als ich anfing, mich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, mit der Bibel, als ich meine Nase wieder in die Bibel hineinsteckte, da konnte Gott mit mir reden und konnte mir sagen, wie das zusammenhängt mit seinen Wegen, die er im Augenblick mit mir geht. Da werden wir wieder getröstet und gestärkt und zuversichtlich im Blick auf die Zukunft, auch wenn sich im Augenblick rein äußerlich noch nichts oder noch nicht viel geändert hat. Jesus gibt ihm also Licht durch Gottes Wort und ruft ihn dazu auf, wir kommen zum Schluss, ihm kindlich zu vertrauen. Noch einmal dieser Vers, und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir, wer keinen Anstoß nimmt. Und das Wort Ärger in der Bibel hat nicht die Bedeutung, die wir kennen. Das klingt ja dann sehr harmlos, wenn ich sage, ich ärgere mich über eine bestimmte Sache. Das ist zwar nicht gut, aber das ist doch verhältnismäßig harmlos. Hier ist ein grundsätzliches Anstoßnehmen an Gottes Wesen und an Gottes Wegen gemeint. Eine ganz ernste Sache. Das heißt also, ich sage Nein zu Gottes Wegen. Ich sage Nein zur Kreuzesbotschaft. Zu dem Plan Gottes. Mit dieser Welt, ich sage Nein, grundsätzlich Nein zu den Gedanken Gottes. Das ist mit Ärgernis oder sich ärgern hier in der Bibel gemeint. Und das ist eine ganz, ganz ernste Sache. Und wir haben nichts anderes dagegen zu setzen, als dass der Heilige Geist in uns den Glauben ganz neu weckt und schenkt an Gottes Wort. Dass wir ihm vertrauen. Und darin sind wir dann selig. Selig insofern, als wir das Wohlgefallen Gottes haben durch den Glauben und selig auch dann wieder ganz neu darin, dass wir getröstet und gestärkt sind. Die Wege Gottes sind finster für alle, die nicht glauben, sie sind aber hell für solche, die ihm vertrauen. Und das ist mein Wunsch. Das möchte ich jetzt am Ende dieser Predigt doch noch einmal deutlich machen. Das ist mein Wunsch, dass wir zunächst einmal uns nicht darüber wundern, wenn unser Glaube angefochten ist. Ein nicht angefochtener Glaube ist kein biblischer Glaube. Ein echter, vom Heiligen Geist gewirkter Glaube wird zutiefst angefochten. Das ist das eine. Und das andere, begeben wir uns damit in die Seelsorge unseres Herrn Jesus und lassen uns hinweisen auf sein Wort. Und das Dritte, vertrauen wir dem Herrn kindlich, auch wenn wir im Augenblick nichts sehen. Wenn wir, um es noch einmal mit Luther zu sagen, das Widerspiel vor Augen haben, wenn alles so ganz anders läuft, als wir es uns vorstellen, beziehungsweise als wir meinen, dass das Wort Gottes es uns sagt, wenn alles so ganz anders aussieht, dass wir dann festhalten im Glauben an Gottes Wort, an seiner Liebe. Und ich möchte noch auf eines hinweisen, was mir persönlich immer wieder eine ganz, ganz große Hilfe ist, weil wir ja letztlich doch in der Gefahr stehen, in solchen Situationen uns nicht mehr von Gott geliebt zu wissen. Das ist eine ganz große Not, wenn man denkt, Gott hat mich verlassen, er hat mich nicht liebt. Und man wird bitter in seinem Herzen. Ja? Man wird bitter in seinem Herzen. Dass wir dann auf Golgatha schauen. Und daran denken, der Gott, der seinen geliebten Sohn für mich gegeben hat, der Jesus für mich gegeben hat, das Liebste, was er hatte, der ihn für mich geopfert hat, für meine Sünden am Kreuz. Und zwar zu einer Zeit, als ich noch nicht auf dieser Welt war und zu einer Zeit, als ich noch in der Rebellion gegen Gott lebte, ganz bewusst oder unbewusst. Der Gott, der mich so lieb hat, der seinen Sohn für mich gegeben hat, sollte der es nicht gut mit mir meinen? Sollte der mich nicht zum Ziel führen? Sollte der nicht Dinge tun in meinem Leben, die für mich gut und heilsam sind? Also der Blick nach Golgatha ist ganz, ganz entscheidend wichtig in solchen Zeiten der Not und der Anfechtung. Und so mag der Herr Gnade geben, dass über jedem Einzelnen von uns dieses Wort stehen kann und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Amen.